Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Der österreichische Preis für Entwicklungsforschung zeichnet seit vielen Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die einen wesentlichen Teil ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit diesem wichtigen transdisziplinären Forschungsfeld widmen. 2023 ging der Hauptpreis an die Soziologin Karin Fischer und dem Historiker Walter Sauer. Beide haben sich seit vielen Jahren um die Entwicklungsforschung verdient gemacht. Den Nachwuchspreis erhält Clemens Bohl. Jede Ausschreibung des Nachwuchspreises steht unter einem eigenen thematischen Schwerpunkt. Der Themenschwerpunkt 2023 lautete Energiewende und globaler Süden. Welt im Ohr war bei der feierlichen Preisverleihung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
They will sing and dance tonight.
Walter Sauer ist Wirtschafts- und Sozialhistoriker und lehrt seit über 30 Jahren an der Universität Wien. In seinen Forschungen setzt er sich kritisch mit der österreichischen Kolonialgeschichte sowie mit der Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft in Österreich auseinander. Walter Sauer ist so etwas wie das österreichische Gewissen gegen Kolonialismus und Rassismus, denn er tritt unermüdlich für eine Auseinandersetzung mit politischen und postkolonialen Diskursen in Wissenschaft und Öffentlichkeit ein. Sehr herzlich willkommen, Herr Walter Sauer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich gratuliere noch einmal zum Entwicklungsforschungspreis 2023. Und in diesem Zusammenhang darf ich Sie hier ein wenig befragen zu Ihrem Wirken der vergangenen, jetzt weiß ich nicht, jetzt müssen Sie mir helfen, 40 Jahre
ja, mehr. Mindestens, ja.
Wie war das, den Preis zu bekommen? Das ist nicht die einzige Auszeichnung.
Ja, also ich habe mich sehr gefreut über den Preis. Vor allem deswegen, weil es der, glaube ich, einzige Preis ist für wissenschaftliche Beschäftigung mit Entwicklung im Sinne von menschlicher Entwicklung, nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Das heißt also Armutsbekämpfung, Gleichheit, politische Partizipation, also alles, was in Richtung soziale Gerechtigkeit geht. Und das ist erfreulich, finde ich, weil es gibt so viele Fördermöglichkeiten für Nichtentwicklung oder Fehlentwicklungen. Also alleine, wenn ich mir anschaue, was Forschung für Rüstungsindustrie gefördert wird, das ist ja auch exzellente Forschung, aber für ein vollkommen verfehltes Ziel in meinen Augen. Und man sollte eigentlich umschichten und sagen, weniger Rüstung finanzieren und fördern, also Forschung, aber dafür mehr Forschung für menschliche Entwicklung. Und da ist dieser Preis eigentlich ein Zeichen in die Richtung. Und das finde ich jetzt jenseits meiner persönlichen Freude für die Anerkennung, finde ich es einfach politisch wichtig.
Walter Sauer ist seit den 80er Jahren in der antiimperialistischen Solidaritätsbewegung in Österreich aktiv. Er leitet außerdem das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika und ist dort aktiv an der Umsetzung des Programms beteiligt.
Noch ein, zwei Fragen zu Ihrer Antrittsrede, die auch kritisch war. Wollen Sie da vielleicht den Hörerinnen und Hörern wiedergeben, was Ihnen wichtig war, auch einem Publikum zu sagen, einem sehr diversen Publikum auch? Also es waren Menschen aus der Politik auch hier, auch andere Personen aus der Diplomatie und natürlich auch aus der Wissenschaft, junge Leute, also recht durchmischt. Was war Ihnen wichtig?
Ja, mir war wichtig zu sagen, dass Forschung, insbesondere wenn es um Entwicklung oder soziale Gerechtigkeit geht, ist ja nichts Unpolitisches. Und wir sind heute in einer Situation, wo die Konflikte zunehmen, die Herausforderungen zunehmen, also jetzt beginnend von der Klimakrise, die Kriegsgefahr, die gewachsen ist in den letzten Jahren, auf verschiedenen Schauplätzen, die Entdemokratisierung, die vor sich geht, auch im Übrigen an den Universitäten, mangelnde Mitsprache. Also das sind Dinge, denen man sich stellen muss. Und daher muss Forschung und Wissenschaft immer auch ein kritisches Potenzial haben. Und mir ging es auch darum, nachdem das ja Entwicklungsforschung ja zu einem großen Teil mit dem globalen Süden zusammenhängt, ging es mir auch darum, Vertreter des globalen Südens auch aus der diplomatischen Community zu beteiligen. Der Vertreter der Westsahara ist ein völlig leider vergessener Konflikt in Afrika, ein Kolonialkonflikt, wo die rechtmäßige Bevölkerung vertrieben wurde und in Zeltlagern in der Wüste leben muss in Algerien. Also da war mir wichtig, diese Persönlichkeit dabei zu haben und zu dokumentieren. Das ist nicht etwas, was wir zumindest vergessen, diesen Konflikt nicht. Und natürlich genauso war ein Vertreter Palästinas, was ja auch einer der Schlüsselkonflikte der heutigen Zeit, würde ich meinen.
Und den dritten Vertreter, den Sie eingeladen haben, auch aus Südafrika.
Südafrika feiert ja heuer das 30-jährige Jubiläum der ersten freien Wahlen. Und Südafrika ist ein Staat, der in diesen 30 Jahren sehr viele Erfolge gehabt hat, die ihn in Europa und im Norden, sage ich, eigentlich zu wenig zur Kenntnis genommen worden. Also Südafrika zählt auch so ein bisschen zu dem vergessenen Afrika. Aber ich glaube, man muss daran erinnern, dass damals hat Nelson Mandela die Regierung übernommen, 1994, nach vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten von Kolonialismus und Rassendiskriminierung. Und was in diesen 3 Jahrzehnten seither geleistet wurde, also im Sinne von Abbau der diskriminierenden Apartheid, Vergangenheitsbewältigung, Abschaffung der Todesstrafe, Aufbau einer nicht-rassistischen Gesellschaftsordnung, das sind ja alles Megathemen, an denen wir auch in Österreich zum Teil scheitern oder in Europa. Und daher war es mir auch wichtig, diesen Bezug zu Südafrika herzustellen. Und Südafrika ist ja auch eines meiner wichtigsten Forschungsthemen.
Zudem noch ganz kurz zu Südafrika, waren Sie auch sehr stark aktiv in der Anti-Apartheid-Bewegung seit Beginn an?
Ja, also die Anti-Apartheid-Bewegung war ein Teil der anti-imperialistischen Solidaritätsbewegung, die ja in den 80er Jahren sehr stark in Österreich war. Mit dem Ende der Apartheid und dem Beginn eines demokratischen Südafrika haben wir eine neue Organisation gegründet, das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika, weil wir wollten eben Südafrika nicht abhaken, sondern wir wollten es begleiten auf diesem schwierigen Weg in eine neue, bessere Zukunft. Südafrika ist sicher kein Paradies geworden, trotz Nelson Mandela, aber es ist immerhin auf dem Weg zu sozialer Gerechtigkeit und Nichtrassismus, Gleichheit der Geschlechter und aller ethnischen Gruppen, aller Menschen, aller sexuellen Orientierung, da ist immerhin ein schönes Stück weitergekommen und sollte man auch, glaube ich, positiv bei uns zur Kenntnis nehmen.
They will sing and dance.
Herr Sauer, wie Sie schon gesagt haben, das sind Megathemen, mit denen Sie sich hier beschäftigen, sehr wichtig für uns alle. Ich gehe jetzt ein paar Schritte zurück. Vielleicht kriegen Sie immer wieder dieselbe Frage zu hören, warum Sie denn als Österreicher sich so sehr für die Geschichte Afrikas nicht nur interessieren, sondern auch einsetzen und hier auch eben diese Themen Rassismus, Kolonialismus, dann auch in Zusammenhang mit Österreich, wie hier Österreich auch beteiligt war, mitgewirkt hat, dann Migration, Entwicklungspolitik haben Sie schon genannt. Und vieles mehr. Werden Sie das gefragt?
Meiner Meinung nach ist es selbstverständlich, weil man hat eine Verantwortung für die Gesellschaft, für seine Mitmenschen. Und das meine ich auch weltweit. Also man kann sich nicht immer nur mit der Kirchturmpolitik beschäftigen. Aber Sie haben natürlich recht, für viele ist es erstaunlich, weil es gibt natürlich genug Probleme zu Hause, denen man sich sinnvoll widmen kann. Viele Afrikaner, Afrikanerinnen stellen auch die Frage, du als Europäer, als Weißer, interessierst dich für uns? Und da wird es, glaube ich, auch wiederum wichtig zu zeigen, dass Themen wie menschliche Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, ist nicht eine Frage der Hautfarbe. Also ich sehe das nicht ein, dass wie in Südafrika früher die Weißen die Privilegierten, die Schwarzen die Entrechteten waren. Aber umgekehrt ist es genauso nicht. Die schwarze Menschen, afrikanische Menschen, die für die Freiheit kämpfen und Europäer, die sich zurücklegen, erlehnen in ihren Privilegien, das kann es auch nicht sein. Also leider gibt es vielleicht zu wenige, die sich in die Richtung engagieren. Aber meiner Meinung nach wichtig, einfach so ein Zeichen zu setzen, dass jenseits der Dinge, die uns unterscheiden, es gemeinsame Ziele gibt, gemeinsame Werte, für die es sich lohnt, sich einzusetzen.
Eine Frage im Speziellen zu Österreich, auch immer wieder aufgeworfen. Der Mythos, Österreich war ja nie beteiligt am Kolonialismus. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein Mythos, der unrichtig ist. Natürlich hat Österreich jetzt keine Länder erobert oder keine Völkermorde begangen, wie Deutschland zum Beispiel oder andere, Belgien. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten war die Habsburger Monarchie sehr intensiv am Kolonialismus beteiligt. Das heißt, in der Forschung, in der Aufklärung. Es ist immer wieder versucht worden, Kolonien sich anzueignen, was dann aufgrund der Schwäche, zunehmenden Schwäche der Monarchie nicht gelungen ist. Aber Österreich hat nie eine antikoloniale Position eingenommen, sondern immer eine Position, die den Kolonialismus befürwortet hat, die er versucht hat, Profit daraus zu ziehen und wenn möglich auch aktiv zum Kolonialismus beigetragen hat. Und das ist ja nicht nur eine Sache der Vergangenheit, sondern das hat ja auch Bewusstsein geprägt, was wir heute noch Großteil der Bevölkerung feststellen können. Also ein koloniales Mindset, würde ich sagen. Um das aufzuarbeiten, ist es wichtig, diese verdrängte österreichische Kolonialgeschichte aufzuarbeiten.
Was Sie auch sehr gut in zahlreichen Publikationen auch gemacht haben. Interessante, spannende Bücher von Geschichte, von Verbindungen und Verflechtungen, die viele so sicher gar nicht kennen. Ein anderer Vorwurf in Bezug auf Kolonialismus ist auch immer wieder, dass die Afrikaner, Afrikanerinnen auch verwickelt waren in Kolonialismus, also diesen auch mitgetragen haben, auch vorher schon Sklavenhandel. Wie sehen Sie das, wenn man das auch kritisiert manchmal, dass Europa oder die Taten Europas relativiert werden, auch mit diesem Argument?
Meinen Sie die afrikanischen Beteiligten am Sklavenhandel zum Beispiel? Ja, also das ist richtig. Sklavenhandel in der frühen Neuzeit konnte nur funktionieren durch die Mitbeteiligung von afrikanischen Eliten, also Könige, die sozusagen Sklaven verkauft haben an die Portugiesen oder an die Briten oder an wen und dadurch auch quasi ihren Reichtum gefördert haben. Das ist richtig, das muss man auch kritisieren. Das zeigt auch wiederum, dass solche Fragen nicht entlang der Hautfarbengrenze sich abspielen, sondern genauso wie es weiße oder europäische Menschenrechtskämpfer gegeben hat oder Kämpfer gegen den Sklavenhandel, genauso hat es afrikanische schwarze Profiteure des Sklavenhandels gegeben. Das entlastet die Europäer nicht, weil wenn es die europäische Nachfrage nicht gegeben hätte, dann hätten die afrikanischen Könige auch keine Sklaven verkaufen können. Also es ist jetzt keine Entlastung damit verbunden, aber das war ein komplexes System und da waren zweifellos einheimische Autoritäten auch beteiligt. Das fehlt eigentlich noch in der Diskussion, nämlich die Vergangenheitsbewältigung in Afrika zu diesem Thema.
Ich habe schon gesagt, wir könnten viel diskutieren. Es gibt auch so viel zu sagen und es gibt auch so viele Megathemen, verschiedene Bewegungen oder Leute, die hier auch in Österreich sehr aktiv sind im Rahmen dieser Themen, also Black Lives Matter zum Beispiel in Bezug auf soziale Gerechtigkeit oder die Themen zu sozialer Gerechtigkeit zusätzlich zur großen Klimakrise, die uns ebenfalls alle beschäftigt und sehr bewegt und der afrikanische Kontinent sehr im Nachteil ist in Bezug auf die Klimakrise. Vielleicht einige Worte dazu von Ihnen. Wie haben Sie in der Vergangenheit diese Entwicklung beobachten können? Gibt es Bestrebungen, dass es hier fairer zugeht, jetzt vielleicht auch mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, dass man dann das große Ganze global betrachtet, wenn man dann auch über Entwicklung spricht, über Fairness, über ein gutes Leben für alle und so weiter? Oder ist das auch wieder so ein bisschen sehr utopisch?
Also aus meiner Wahrnehmung über die letzten Jahrzehnte war die Welt einer Bewältigung dieser Probleme schon wesentlich näher in den 70er Jahren. Da wurde verhandelt ganz konkret über eine neue internationale Wirtschaftsordnung, über politische Kooperation, Friedenssicherungsmaßnahmen und so weiter. Seit den 80er Jahren ist es eigentlich zurückgedrängt worden. Die sogenannte Globalisierung, die man immer so positiv bewertet hat, war in Wirklichkeit freie Bahn für multinationale Konzerne und die Handelspolitik des Nordens und vor allem des sogenannten Westens und hat eigentlich die Probleme von mangelnder Entwicklung, Verarmung in den Staaten des Südens und insbesondere in Afrika verstärkt. Also heute, glaube ich, sind wir noch lange nicht dort, wo wir schon in den Ende 70er Jahre gewesen sind. Das ist ein bisschen entmutigend, muss ich zugeben, also vor allem für junge Leute ist keine gute Aussicht. Aber andererseits zeigt es auch, dass es in der internationalen Politik ein Auf und Ab gibt. Und wir haben jetzt eine Phase 30 Jahre Neoliberalismus und Senkung sozialer Standards, hinter uns. Jetzt würde ich doch hoffen, dass irgendwann wieder der Umschlag zu mehr Fortschritt, wenn ich so sagen darf, kommt. Also die Hoffnung würde ich nicht aufgeben.
Ja, ich finde das ein wirklich sehr schönes Schlusswort und bedanke mich sehr, sehr herzlich an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre Zeit. Es gibt eine große Veranstaltung im Rahmen der 30 Jahre Südafrika und wollen Sie vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Gibt es da was zum Ankündigen?
Also es wird eine Veranstaltung, ein Fest geben im Weltmuseum, also gemeinsam mit dem Weltmuseum organisiert am 30. April. Mit Workshops am Nachmittag, einer Buchpräsentation zur Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung und einem Festvortrag über die menschenrechtlichen Lehren, die man aus dem südafrikanischen Modell ziehen kann, und ein kleines Fest.
Und Sie haben Nelson Mandela persönlich gekannt?
Ich war zur Amtseinführung als Ehrengast eingeladen und das war ein großes Erlebnis für mich.
Vielen Dank, Herr Sauer, und alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Dankeschön. Even peace. So that's spirit distilling.
Ja, ich befinde mich jetzt in einer Zeitkapsel zurück in die 2000er Jahre. Wir waren einfach total motiviert und angetrieben von dem Wunsch, das, was wir inhaltlich forschen, was uns interessiert, Nord-Süd-Verhältnisse, Kolonialismus, diese Themen an die Uni zu bringen, und zwar institutionalisiert an die Uni zu bringen. Und es war auch, denke ich, klar, also ich war vielleicht ein bisschen zu naiv, aber es war ziemlich klar, dass wir da nicht so schnell in Positionen gelangen oder reguläre Gehälter kriegen. Es war wirklich ein sehr motiviertes Team, das da am Werk war, gemeinsam mit den Studierenden.
Die Soziologin und Entwicklungsforscherin Karin Fischer ist Mitbegründerin von Damals. Sie leitet seit einigen Jahren den Arbeitsbereich Globale Soziologie und Entwicklungsforschung an der Johannes Kepler Universität Linz und hat dort den international renommierten Forschungsschwerpunkt Globale Warenketten aufgebaut. Globale Herausforderungen können am besten disziplin- und kulturübergreifend angegangen und gelöst werden. Was als Projekt Internationale Entwicklung begann, hat sich zu einem Institut entwickelt und bietet heute Masterstudiengänge an. Das Interesse an der Entwicklungsforschung reicht weit über die Landesgrenzen hinaus.
Es war Ende der 90er Jahre, dass sich eben diese Gruppe von Menschen, die sich an den Rändern ihrer jeweiligen Disziplinen bewegt haben, also damals Globalgeschichte, Entwicklungssoziologie, das waren alles Leute, die sozusagen nicht im Zentrum ihrer Disziplinen waren, sondern sich eben für Nord-Süd-Verhältnisse interessiert haben. Und wir haben uns da zusammengetan und ich wurde da so mitgenommen in ein unglaublich spannendes Unterfangen, nämlich dem Versuch, tatsächlich ein ordentliches Studium internationale Entwicklung an der Universität Wien zu etablieren. Das war ein jahrelanger Kampf, der massiv auch getragen wurde von den Studierenden selbst, die da für ihr Studium gekämpft haben, aber das waren so meine Lehrjahre eigentlich. Und es war eine Zeit, auf die ich sehr gern zurückblicke, weil es einfach unglaublich spannend war, weil wir Lehrpläne entwickelt haben als außerordentliches Studium damals noch. Es gab kein Geld, es gab keine Jobs zu vergeben. Wir haben einfach alle gemacht und zwar miteinander und das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und es waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen dabei aus verschiedenen Disziplinen in unterschiedlichen Positionen. War für mich eine sehr gute Erfahrung. Der Kampf um die Institutionalisierung des Instituts ist, glaube ich, bekannt. Das war ein sehr steiniger Weg. Und es ist dann auch jetzt über die Zeit nicht gelungen, ein Vollstudium tatsächlich zu etablieren. Es gibt ja jetzt wiederum nur das Masterstudium. Aber diese Zeit damals war für mich einfach sehr prägend, sehr wichtig. Ich habe da viel gelernt. Also über Machtstrukturen an der Universität, aber eben auch inhaltlich, weil wir ganz viel miteinander gemacht haben in einer sehr, würde ich sagen, für Universitätsverhältnisse, für die Universitätsarchitektur, für die steilen Hierarchien, die da vorherrschend sind, in einer sehr egalitären Weise.
Hold on to the spirit.
Mein Ansporn oder meine Motivation, in dieses Feld reinzugehen, war sicher Kolonialismus, die Kolonialgeschichte, aber eben auch antikoloniale Bewegungen. Also das war damals für mich als sehr junger Mensch noch etwas, was mich total fasziniert und berührt hat. Befreiungsbewegungen, globale Ungleichheit. Und ich glaube, dass die Entwicklungsforschung in vielerlei Hinsicht schon damals recht gehabt hat, dass wir einfach eine globale Perspektive auf soziale Phänomene brauchen. Und das ist jetzt in der Disziplin, in der ich gelandet bin, in der Soziologie, war das ein langer Prozess und ist erst vor kurzem eingesickert, dass wir soziale Ungleichheitsverhältnisse nicht im nationalen Container untersuchen, sondern dass wir da eine globale Perspektive brauchen. Und insofern ist die Entwicklungsforschung hier bei uns, hier in Österreich vor Ort, da sehr, sehr avantgardistisch gewesen eigentlich. Und ich weiß auch, dass das sehr stark wahrgenommen wurde. Und Selbstbild und Fremdbild klafft ja oft auseinander. Aber dass eben so etwas wie eine Wiener Schule konstruiert wurde von außen, weil hier wirklich sozusagen ein Nest war, das sich frühzeitig eben darum verdient gemacht hat, globale Ungleichheitsverhältnisse zu untersuchen, und zwar in einer interdisziplinären Form. Und gefragt nach Motivation oder auch nach emotionalen Betroffenheiten oder so. Also das ist sicher auch da, dass es diese normative Komponente gibt, dass es immer darum geht, was ist eine gute Entwicklung. Das finde ich auch richtig, das soll man auch machen, das soll man diskutieren. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Entwicklungsforschung. Aber eigentlich geht es einfach darum, global aufzumachen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit in der Öffentlichkeit, an den Universitäten, dass man globale Perspektiven auf soziale Phänomene, auf Ungleichheiten wirft. Und das ist so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit. Ja. Und ob mich das belastet? Ja, eigentlich schon. Also gerade jetzt, ich bin jetzt seit einiger Zeit in die sozial-ökologische Forschung auch reingegangen. Die Frage von Ökologisierung von globalen Warenketten. Wenn man Klimakrise aus der Perspektive des globalen Südens untersucht oder betrachtet, dann kommt das Thema noch einmal mit einer ganz anderen Brisanz daher, als wenn wir das vielleicht nicht tun, wie es eigentlich im öffentlichen Diskurs mehrheitlich der Fall ist. Und da sehe ich jetzt auch den Auftrag der Entwicklungsforschung, genau diese globale Perspektive auf Klimakrise öffentlich zu vermitteln.
I'm free. Because I'm born at the right place. I'm free because I've learned what I need to know. I'm free because I've got enough confidence to stand up for what I believe in. I've been supported all along the way. My skin is pale. The borders are open for me to pass. And still, I cannot truly enjoy what I've got, because there are so many who do not have the freedom to be where they chose to be, to criticize and analyze what they see. Dreaming of a time when we are all free to stay where we want to be, to choose which path we want to go. Every tree, not only planted, also water to grow. I wish you confidence and a shelter everywhere you go, and a new start if you get stuck to let it flow.
. 2019 wurde in Wien die Forschungswerkstatt Klimaproteste, Umweltproteste am Institut für internationale Entwicklung unter der Leitung von Antje Daniel gegründet. Das Forschendenkollektiv wollte ein möglichst breites Spektrum an Aktivitäten und Akteurinnen erfassen, um der Komplexität der gegenwärtigen Phänomene gerecht zu werden und eine intersektionale Perspektive auf die Protestgeschehnisse zu ermöglichen. So die Erklärung auf der Website vom Institut für internationale Entwicklung. Clemens Bohl, der den Nachwuchspreis erhalten hat, war beteiligt. Aktivistinnen Vanessa Nakate und Hilda Flavia Nakabuye sind neben Greta Thunberg ebenso starke junge Vertreterinnen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Die beiden Aktivistinnen haben Fridays for Future Uganda und das Rise Up Movement gegründet und so ist Uganda auf Clemens Bohls Radar gekommen. Im Land gibt es die aktivsten Proteste für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auf dem afrikanischen Kontinent.
Es gibt die Klimagerechtigkeitsbewegung in Uganda ist relativ vielfältig. Also man hat AkteurInnen wie die Fridays for Future, die sehr stark auch in eine transnationale Bewegung eingebunden sind. Auf der anderen Seite gibt es das sogenannte Rise Up Movement, das tatsächlich von Vanessa Nakate begründet wurde und eben so ein bisschen als Bewegung für junge Menschen auf dem afrikanischen Kontinent steht. Vanessa Nakate ist tatsächlich auch sehr populär, hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, 2019 war es, glaube ich, beim Wirtschaftsgipfel in Davos gab es dieses Pressefoto mit AktivistInnen und sie war die einzige schwarze Aktivistin und wurde von der Presseagentur rausgeschnitten. Und das war für sie auch so ein bisschen dieser Anlass. Man kann sie zwar aus dem Foto rausschneiden, aber man kann nicht den ganzen Kontinent ausschließen. Also Klimaungerechtigkeit hängt immer unmittelbar eben auch mit kolonialen Kontinuitäten zusammen. Also es geht um die historische Verantwortung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden.
Clemens Bohl erhielt den Nachwuchspreis für seine Masterarbeit zum Thema Klimaungerechtigkeit als globale Herausforderung. Eine Framing-Analyse der Klimagerechtigkeitsbewegung in Uganda.
Ich habe mich damit auch intensiv mit den AktivistInnen unterhalten und die haben mir immer wieder gesagt, welches Privileg sie selbst haben, dass sie von der Klimakrise wissen und dass sie entsprechende Hochschulen besucht haben und entsprechend sich mit der Klimakrise auseinandersetzen konnten. Und aus diesem Wissen heraus rührt für sie die Verantwortung, eben auch ihr Wissen weiterzugeben, also eben durch eine aktive Aufklärungsarbeit in Schulen oder auch in Dorfgemeinschaften oder eben auch einen Beitrag zur Community zu leisten, also indem man Müllsammelaktionen organisiert und dann auch die lokalen Kinder und Jugendliche aktiviert und sagt, hier, unser See ist wichtig für uns, wir müssen schauen, dass wir den sauber halten. Und das ist so ein bisschen diese Verantwortung, die damit einhergeht. Und in den Interviews wurde tatsächlich auch häufiger dann auch angeklungen, dass sie sich eben stark auch von dem Aktivismus in Europa unterscheiden, was zum einen natürlich mit den Freiheiten, die wir in Europa genießen, zusammenhängt, dass eben Aktivistinnen und trotz friedlichen Protestes von ein, zwei Personen von der Polizei angehalten werden, teilweise in Gewahrsam genommen werden und im Kontext zum Beispiel der aktuell auch in den Medien präsenteren East African Crude Oil Pipeline gibt es nämlich verstärkt Proteste von vielen Teilen der jungen Generation und die aber eben wirklich auch mit massiver Härte von der Regierung auch niedergeschlagen wird. Was die Aktivisten häufig eben gesagt haben, ist, dass sie nicht die Schülerinnen und Schüler dazu auffordern wollen, die Schule zu bestreiken, weil Bildung eben ein so hohes Gut ist. Und dann haben sie sich gedacht, gut, wenn wir die nicht auffordern wollen zum Streiken, weil eben es ein Privileg ist, Bildung genießen zu dürfen, gehen wir in die Schulen rein und machen mit den Kindern Baumpflanzprojekte. Wir machen mit den Kindern ja eine aktive Bildungsarbeit, um denen eben die Bedeutung des Planeten und der Umwelt und des Klimas näher zu bringen und zu sensibilisieren. Und vor dem Hintergrund muss man bedenken, dass Uganda mit knapp 80% der Bevölkerung 130 Jahre alt ist. Also es ist eine der jüngsten Bevölkerungen weltweit und 75% der Bevölkerung lebt von Subsistenzwirtschaft. Und insofern sind sie unmittelbar, ganz konkret, eben von den klimatischen Auswirkungen betroffen. Und in Uganda gibt es viele Dürren, die viele Hungertote und viel auch Vertreibung, also innerländliche Vertreibung zusammenhängt. Aber es gibt eben auch Überschwemmungen. Und dadurch, dass eben 75% der Bevölkerung von dieser Landwirtschaft abhängig ist, ist das eben auch für alle Beteiligten, für den Großteil der Bevölkerung, ein zentrales Thema. Klimagerechtigkeit bedeutet auch Energiewende. Also die Aktivistinnen und Aktivisten fordern eine grüne Transformation der Energien oder der Wirtschaft und wollen eben nicht durch das gleiche fossile Zeitalter durchgehen, wie wir es zum Beispiel hier in Europa durchgegangen sind. Und das steht natürlich konträr zu den Interessen und Positionen der Politik und auch von Wirtschaftsunternehmen, die natürlich stark daran interessiert sind, in eine East African Crude Oil Pipeline, die durch Uganda und Tansania fließt, zu investieren, weil es große Profite abwirft. Und gleichzeitig werden viele Menschen in Uganda und auch Tansania umgesiedelt, weil sie eben dieser Ölpipeline im Weg sind. Und es gibt wahnsinnig große Risiken, damit einhergehen. Der Großteil des Eigentums dieser Ölpipeline ist tatsächlich in europäischer und chinesischer Hand. Also das ist Total aus Frankreich und Sinopec aus China. Und es geht wieder um die Ausbeutung des Kontinents. Und das ist tatsächlich eins der großen Themen, die die Aktivistin beschäftigt. Das war anfangs noch nicht so stark. Am Anfang ging es häufig eher um Bugoma Forest, also die Abholzung der Regenwälder und die Verschmutzung der Natur. Und mit dem Aufkommen und dieser großen politischen Diskussion von ICOP hat sich das so ein bisschen verschoben. Und muss man auch sagen, dass auch in diesem Sommer gibt es auch viele Proteste in Europa. Ich muss aber dazu sagen, das war natürlich nicht mein Schwerpunkt. Aber ein Erfolg, den sie zum Beispiel erreicht haben, ist, dass da teilweise Banken und Finanziers dieses Projekts abgesprungen sind, weil es eben doch zu kritisch geworden ist, weil sie eben öffentlich so stark auf die Missstände und diese Ungleichheit, die damit einhergeht, aufmerksam gemacht haben. Also zum einen geht es natürlich um die Wiedergutmachungszahlung eben aus dieser historischen kolonialen Vergangenheit heraus. Wenn man sich überlegt, Afrika hat 2021 keine 4% am weltweiten CO2-Ausstoß beigetragen. Und nur auf Uganda wären das 0,02%. Also es ist wirklich minimal. Und trotzdem ist Afrika eins der Länder, die am vulnerabelsten ist. Und sie fordern eben zum einen die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, des Paris Agreements, und in dem Zusammenhang natürlich auch die Finanzierung von Loss and Damage, also dem Verlust und den Schäden, die eben durch die Klimakrise ausgelöst werden. Oder es geht auch um Mitigation und Adoption, also die Abmilderung und die Anpassung an die klimatischen Veränderungen. Und natürlich merken wir den Klimawandel auch hier in Österreich. Und dennoch sind wir in Europa stärker in der Lage, aufgrund unserer finanziellen Vorteile, uns an diesem Klimawandel anzupassen. Also wir werden über einen längeren Zeitraum in der Lage sein, uns anzupassen. Und das ist eben der große Unterschied zu den Staaten im globalen Süden, in dem Fall in Uganda.
Das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, APEAR, ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und wird im ÖAD realisiert. Seit mehr als einem Jahrzehnt ermöglichen Hochschulkooperationen zwischen Österreich und den Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit transdisziplinäres und transkulturelles Forschen, Lehren und Lernen für nachhaltige Entwicklung. Welt im Ohr ist die Radio- und Podcast-Serie im Rahmen des Hochschulprogramms APEAR. Entwicklungsrelevante Themen, brennende Fragen unserer Zeit, nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen und das Bemühen, aktuelle Forschung mit entwicklungspolitischer Praxis zu verbinden. All das kann im großen Audioarchiv mit über 200 Sendungen nachgehört werden auf www.oerd.at/Welt im Ohr. Welt im Ohr gibt es auch als Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.